Und wir wollten, haben uns ganz bewusst dazu entschieden, als Grundlage klassisches Theatermaterial zu nehmen.
Ich durfte nämlich gerade als eine der ersten oder als die erste euer Forschungsprojekt ausprobieren.
Und das quasi in so kleinen szenischen Minigames zu machen. Wer sind dann eigentlich ExpertInnen für die Navigation ohne Sicht und sind dann darauf gekommen, dass wir total gerne mit Leuten aus der Blinden- und Sehbehindertenkulturindustrie quasi zusammenarbeiten.
Wie ist da eure Vision? Also was glaubst du zum Beispiel? Kann das klassische Theater, so wie wir es jetzt gerade kennen, eure Ergebnisse dann irgendwie nutzen später? Oder wird das mit eurem Projekt vielleicht eher eine ganz andere Form von Theater?
Bühne frei, der Theater Dortmund Podcast.
Hi zusammen, heute sitze ich mal wieder nicht im Theater, sondern an einem altbekannten Ort. Und zwar sitze ich heute wieder in der Akademie für Theater und Digitalität, unsere sechste Sparte hier im schönen Neubau am Hafen. Und bei mir sitzt der ehemalige Fellow Jakob Lorenz. Hallo Jakob.
Hallo, ich freue mich da zu sein.
Ja, schön, dass du hier bist. Ich freue mich auch. Wie geht's dir?
Mir geht's ganz gut. Ich habe jetzt gerade zwei sehr intensive Wochen hier in der Akademie hinter mir. Relativ wenig Schlaf und relativ lange Programmierabende, aber soweit ganz gut.
Programmierabende, das heißt?
Ja, also wie das so meistens ist. Also wir sind jetzt gerade mit unserem aktuellen Projekt Zona so in den ersten zwei Projektwochen. Mhm. Und bevor wir quasi wirklich in die technische und designmäßige Umsetzung, nenne ich das jetzt mal, reingehen, muss halt erstmal die ganze technische Umgebung quasi gebaut werden. Und da sind wir gerade hier, um auch eben ja die vor allen Dingen gerade Tracking-Systeme an der Akademie auszuprobieren. Und man will die zwei Wochen natürlich voll ausnutzen. Mhm. Und das werden dann schnell mal lange Abende.
Ja, auf das Projekt gehen wir gleich auch noch ein. Ich durfte das gerade schon ausprobieren. Davon erzähle ich dann gleich auch noch gerne. Mhm. Aber fangen wir erstmal an. Du bist, wie ich gerade schon gesagt habe, ehemaliger Fellow hier an der Akademie. Du hast dein Fellowship gemacht. Wann genau war das?
Mein Fellowship war, also ist ja 5 Monate lang und angefangen haben wir im September 2022.
Ja, und jetzt bist du fast 2 Jahre später wieder hier.
Ja, man geht ja nie so ganz hier. Irgendwie ist man dann doch immer mal wieder da. Wir haben jetzt auch schon inzwischen noch einen Workshop hier gegeben und klar, und beobachten natürlich auch die anderen Fellows, mhm, und die offenen Tage, die man hier besuchen kann.
Ach cool, ja. Also hält man da auch noch Kontakt?
Genau, mal mehr oder weniger, weil wir auch alle dann irgendwie in sehr vielen sozialen Projekten und Kontexten unterwegs sind, mhm, aber schon, ja, schon eine Anlaufstelle geblieben, was schön ist.
Ja, wir hatten schon 2 Folgen hier in der Akademie und beide Male wurden auch die Fellowships kurz erklärt. Aber vielleicht möchtest du auch noch mal kurz was dazu sagen. Ich glaube, das fände ich auch interessant, wenn du mal erklärst, was das eigentlich ist, so aus Sicht eines ehemaligen Fellows eben.
Ja, voll gerne. Also das Fellowship ist ja quasi angedacht für künstlerisch-technischen Research zum Thema Theater und Digitalität. Mhm. Und ich glaube, Grund für die Gründung der Fellowships war so das Gefühl von, hey, wir wollen, dass Theater aktuell bleibt, wir wollen, dass das digital ist oder bleibt. Und ja, es sind so Bereiche, die, glaube ich, wahnsinnig viel Zeit brauchen, um sich in Dinge reinzuarbeiten. Auch wir wissen, wie schnell Dinge wieder outdated sind, sobald man sie einmal gelernt hat. Und in den normalen freien Szenen, aber auch Stadttheater-Projektstrukturen kommt man gar nicht dazu, neue Dinge zu erarbeiten. Also wir arbeiten ja in so einem, sagen wir mal, 6 bis 8 Wochen-Rhythmus, wenn man jetzt als Bühnenbildnerin oder als freier Schauspieler oder als Theatermusiker arbeitet. Natürlich hat man längere Vorlaufzeiten, aber wirklich was Neues lernen ist schwierig. Und das Fellowship war eben so angedacht, dass man gesagt hat, so, hier können sich Leute innerhalb von 5 Monaten ohne diesen ständigen Ergebnisdruck, den wir ja in der Szene sonst sehr, sehr stark haben und auch immer spüren, künstlerisch-technischen Research machen und sich Skills aneignen, die dann quasi einfließen können in die Arbeiten. Mhm. Und nebenbei, dass natürlich Technik dann ein Tool sein kann, um Dinge schneller, effizienter oder anders zu erarbeiten, geht es natürlich auch darum, die neuen ästhetischen Formen, die dadurch entstehen und auch die großen Fragen, die sich dadurch stellen, irgendwie künstlerisch zu reflektieren. Und praktisch sieht das Fellowship so aus, dass man sich eben als Solo-KünstlerIn oder als KünstlerInnen-Gruppe bewirbt mit einem Konzept. Dann hat man, glaube ich, 3 Teile der Aufnahmeprüfung oder der Bewerbungsphase. Das ist einmal Konzept einreichen, dann war es bei uns ein Pitch-Video zu machen. Mhm. Und der dritte Teil war dann ein JurorInnen-Gespräch, was wir, glaube ich, online damals gemacht haben. Genau, und dann ist man 5 Monate hier und man kriegt einfach eine sehr, sehr große infrastrukturelle Ressourcen. Also es gibt eine Zeit, die man an der Akademie auch anwesend sein muss. Und man kriegt halt technischen Support, man kriegt Mentoring, man kriegt einfach alles, was dieses Haus hier so bietet, was natürlich ganz viel in der Ressource Technik an sich liegt, aber auch einfach das Wissen der Mitarbeitenden. So, genau. Und das hat einen Ort, hat Zeit, hat Geld, Dinge zu erforschen. Genau, das ist so das Fellowship aus meiner Perspektive.
Ja, interessant. Ja, da habe ich irgendwie auch noch nie so drüber nachgedacht, dass dann hier gar nicht so dieser Erfolgsdruck so da ist nach ein paar Wochen. Ja klar, man hat ja dann hier so 5 Monate Zeit, sich einfach so auf sich zu konzentrieren und auf sein Projekt und ja.
Und man hat den trotzdem selber. Also das Interessante ist, dass es auch selbst wenn man mal so 5 Monate hat, Research zu machen, das ist ja was sich, glaube ich, schon so festschreibt, so ein Stück weit. Und man muss sich da immer wieder aktiv auch von lösen können in der Research-Phase, glaube ich so.
Ah ja, man hat das so verinnerlicht wahrscheinlich dann, ne?
Ja, na klar, voll.
Das heißt, ihr habt dann vorher quasi schon die Projektidee oder das Projekt, das steht schon und das reicht man dann ein.
Genau, also ich kann ja das mal nochmal aus unserer Perspektive erzählen. Also ich habe mit Stella Lennart zusammen das Fellowship hier gemacht und unter sehr enger Zusammenarbeit und Mentoring von Viv Lennart. Das sind zwei Schwestern, die Stella arbeitet als Bühnenbildnerin und Viv als digitale und Videokünstlerin. Und wir haben uns, glaube ich, 1,5 Jahre in einem Projekt vorher kennengelernt und hatten dann, das war in Corona-Zeiten, hatten wir so ein Research-Stipendium auch, aber eben was ungebunden war an einen Ort. Und da haben wir uns schon relativ schnell und konkret damit auseinandergesetzt, hey, wie können wir es in einem Virtual Reality-Setting schaffen, dass unsere Gewerke, sprich mediale Künste oder sagen wir mal Video jetzt, Bühnenbild und Sound eigentlich die Hauptplayer sein können, ohne dass wir jetzt SchauspielerInnen im VR haben oder Avatare oder irgendwas, genau. Und das war was wir vorher schon gemacht haben. Das haben wir dann natürlich nochmal auf den Ort hier so ein bisschen zugespitzt und auf die Möglichkeiten, die wir hier haben und haben uns dann mit dem Konzept beworben.
Du bist ja auch Komponist und Soundkünstler, muss man auch an der Stelle jetzt mal sagen, ja, deswegen genau. Ja auch das Projekt. Und wie seid ihr dann auf die Akademie gekommen?
Also die Akademie war vorher schon bei mir auf dem Radar, weil ich so ein bisschen, weil ich Leute kenne, die in der Zeit unter Guy Voges hier noch gespielt haben. Ich meine, NRW ist ja super eng vernetzt. Ich habe vorher schon ein paar Workshops gemacht und genau, für die anderen beiden war die Akademie auch schon bekannt und dann haben wir eben die Ausschreibung gesehen und haben da initiativ zugeschlagen.
Ja, was genau war das dann für ein Projekt hier in deinem Fellowship? Also was genau habt ihr hier erforscht, erarbeitet? Möchtest du darüber noch ein bisschen was erzählen?
Voll gerne. Also das Projekt heißt Palimpsest, All is True. Palimpsest, der Titel kam uns, das sind Palimpsest sind so Schreibblöcke, die früher verwendet worden sind, die immer wieder neu überschrieben worden sind. Also wie ein Papier, was immer wieder wegradiert worden ist und immer wieder ein weißes Stück Papier war. Und man hat immer wieder neu abgeschabt und neu draufgeschrieben.
Den Begriff musste ich auch erstmal googeln. Da wusste ich auch nicht so genau, was die Bedeutung ist.
Ja, ich benutze den jetzt auch nicht täglich. wir haben in Palimpsest haben wir untersucht, inwiefern wir virtuelle Umgebungen bauen können, also Umgebungen, die dann mit VR-Brille erfahrbar sind, in denen klassische Theaterliteratur erzählt werden kann und das Narrativ sich aber nicht auf Sprache und gesprochenen Text, wie gesagt von SchauspielerInnen oder Avataren vermittelt, sondern allein durch im Raum sein, durch Interaktion von Zuschauer ist im Raum oder in der Umgebung. Und der Raum kommuniziert einem was. Also wie kann der Raum einem kommunizieren, dass es jetzt ein Belangen gibt oder ein Verlangen? Oder wie kann eine Umgebung so gestalten sein, dass ich das Gefühl habe, ich muss mich jetzt in diesem Moment umdrehen? Oder wie kann ein Raum gewisse emotionale Zustände irgendwie hervorrufen? Also Raum immer im Sinne von, was ich sehe, was ich aber auch natürlich höre. Und wie kann ich mit dem Raum interagieren? Und wir haben uns ganz bewusst dazu entschieden, als Grundlage klassisches Theatermaterial zu nehmen und das quasi in so kleinen szenischen Minigames zu machen. Mhm. Ich kann mal ein bisschen beschreiben, wie das aussieht, wenn man dann die Brille aufsetzt. Also man setzt bei uns in Palimpsest, setzt man die Brille auf und befindet sich erstmal in einem etwas spacigen Waschsalon. Und in diesem Waschsalon kann ich an verschiedenen Waschmaschinen Programme auswählen, in die man dann reingesogen wird und dann ist man in einem Minigame. Und man ist zum Beispiel, erzähl jetzt mal vielleicht von einem Minigame, was man gemacht hat, haben wir uns an Orpheus orientiert. Mhm. Und in Orpheus landet man auf einer riesigen Schildkröte, man hat einen wahnsinnig großen Abgrund vor sich und wir haben es so gemacht, dass sobald die Leute eigentlich diesen Abgrund runtergucken, also sich in Ticken bewegen, ist dieses, was wie so ein Floß funktioniert, auf dem man steht, schleidet unter einem weg und man fällt erstmal ganz lange.
Ach krass.
Ja, das ist spannend, weil es ist auch tatsächlich, wir mussten da irgendwann auch total dran denken, weil die ersten VR-Settings sind tatsächlich auch entwickelt worden für Leute, also um so Erfahrungen zu machen, wie zum Beispiel Schwindel oder Höhenangst, mhm, oder solche Sachen. Also tatsächlich ist das entwickelt worden für posttraumatisch belastete SoldatInnen, die aus, mhm, dem Krieg in Amerika zurückgekommen sind, um sie eben in Settings zu setzen, wo sie Expositionen machen können und ihre Ängste quasi in einem kontrollierten Setting konfrontieren können.
Krass, das ist ja spannend.
Voll.
Ja, das wusste ich auch noch nicht. Ja, aber klar, macht voll Sinn.
Ja, absolut. Naja, okay, in Orpheus fällt man auf jeden Fall darunter und befindet sich dann quasi in einem Setting, wo wir so verschiedene Szenen der Interaktion ausprobiert haben. Wir haben zum Beispiel untersucht, man ist in dem Moment Orpheus, der in der Unterwelt ist, und wie kann der Raum einen sagen, okay, ich habe das Gefühl, ich muss mich jetzt umdrehen und mich zur Eurydike umdrehen, aber darf das nicht. Mhm. Und da haben wir natürlich dann ganz viel mit 3D-Audio gearbeitet, Stimmen, die hinter einen sind, aber auch, es gab immer, wir haben ganz viel auch mit Songs gearbeitet, die wir, mhm, geschrieben haben in diesen Einzelszenen. Und es gab einen Song, der gesungen worden ist von Orpheus und Eurydike. Und wenn ich meinen Kopf drehe, dann verändert sich der Sound von dem Song. Also
ach, cool.
Sprich, es wird verzerrter und ich merke, dass Störgeräusche reinkommen, sobald ich den Kopf nach hinten drehe. Aber trotzdem sagt mir die ganze Zeit eine Stimme hinter mir und auch ein Licht hinter mir, es wäre jetzt total gut, sich umzudrehen. Mhm. Und das 180 Grad Umdrehen in unserem Fall war dann das Game Over und man ist zurück im Waschsalon.
Verstehe.
Das ist quasi so ein vielleicht sinnbildliches Beispiel für unsere kleinen Minigames.
Und wie lange dauert dann so ein Spiel? Wobei, nee, kann man ja dann eigentlich gar nicht sagen, ne?
Ja, genau. Das ist auch das Spannende an VR oder allgemein interaktiven Installationen, würde ich mal sagen, dass, ja, ich meine, bei einem Live-Theaterstück kann immer noch relativ viel schiefgehen, aber es ist auch relativ planbar. Und in VR ist es natürlich ein bisschen wie bei Games, du weißt einfach nicht, was die Leute machen. Und wenn man sich mal irgendein vielgespieltes Online-Game anschaut, auf was die Leute teilweise für Ideen kommen, damit sie irgendwie einen anderen Weg als den von den Autoren ausgedachten Weg, mhm, nehmen, das gibt es ja ganz viel. Und ich glaube, dafür reichen dann auch 5 Monate und die Ressourcen nicht, also ein richtiges Spiel aufzuziehen, weil man weiß erst nach Jahren, wenn die Leute das gespielt haben, wo sind eigentlich die Schwachstellen.
Mhm.
Und es sind ganz absurde Dinge passiert. Also teilweise ziehen die Leute die VR-Brille an und fangen an sofort rumzuhüpfen, haben total Bock, total den Spieltrieb und wollen alles ausprobieren. Und teilweise gibt es Leute, die sagen, oh Gott, boah, das ist ja furchtbar, ich kann mich nicht bewegen.
Ja. Also habt ihr das dann auch mit sehr vielen Versuchspersonen ausprobiert?
Genau, also ich glaube an dem Open Day, also an dem letzten Tag, wo wir es gezeigt haben, haben wir im 10-Minuten-Takt über 6 Stunden Leute durchgekreist. Und auch gerade für die aktuelle Arbeit ist das auch so ein Ding, dass wir jetzt auch so überlegen, ob wir dann gewisse Routen aufzeichnen. Also so überlegen, okay, wenn wir jetzt Personen ohne irgendwas zu sagen in eine virtuelle Umgebung schicken und 8 von 10 Leuten haben jetzt sich ähnlich verhalten, so was sagt uns das aus, wie wir diese Umgebung quasi designt haben und nochmal so für uns so nochmal nachzuvollziehen, wie wahrscheinlich ist, dass jemand einen anderen Weg wählt, mhm, dadurch. So, das ist ganz spannend auf jeden Fall.
Ja, dann lass uns doch da jetzt direkt drauf eingehen, jetzt wo du schon angesprochen hast.
Yeah.
Ich durfte nämlich gerade als eine der ersten oder als die erste euer Forschungsprojekt ausprobieren, und zwar habe ich einen Kopfhörer aufbekommen und war in einem komplett, ich sag mal, schwarzen Raum. Also es waren schwarze Wände hier in der Akademie und schwarzer Boden. Und sollte dann versuchen, mit Hilfe von Geräuschen, die ich auf dem Kopfhörer gehört habe, durch ein Labyrinth zu laufen. Also das Labyrinth habe ich nicht gesehen, aber es war virtuell da. Mhm. Und dann wurde mir von deinem Kollegen Thomas kurz erklärt, dass immer wenn ich das Geräusch zum Beispiel rechts höre, also wenn das rechts zum Beispiel dann geklopft hat, dann komme ich einer Wand näher. Und wenn das Klopfen intensiver wurde, dann wusste ich, die Wand ist jetzt gleich näher. Und dann musste ich logischerweise einen anderen Weg einschlagen, um eben nicht gegen diese Wand zu rennen. Also die virtuelle Wand, die war ja nicht wirklich da.
Ja.
Und so sollte ich dann versuchen, nur mit Hilfe von Geräuschen den Weg aus diesem Labyrinth zu finden. Ja, und ich war irgendwie voll fasziniert. Das hat voll Spaß gemacht, weil ich so gemerkt habe, nur durch Geräusche finde ich wirklich diesen Weg. Also irgendwie hat man das so total gespürt, wo man hinlaufen muss. Und ich habe am Ende auch den Weg gefunden, worauf ich ziemlich stolz bin. Ja, also es war echt cool und eine coole Erfahrung, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Genau, und dafür seid ihr dann jetzt gerade wieder hier, um an diesem Projekt zu arbeiten.
Genau, wir sind gerade 2 Wochen hier, wir sind ganz am Anfang unseres Projektes Sonar. Also ganz am Anfang, wir sind schon ja in der Antragsgeschichte drin, aber gerade fangen wir an zu arbeiten. Und wir zeigen das Ganze Ende August, am 31. und August und 1. September. Da muss es der Prototyp fertig sein, an dem wir gerade arbeiten. Aber wir versuchen das auch weitestgehend künstlerischen Research aufrechtzuerhalten. Ja, Sona ist so ein bisschen so entstanden, dass wir hatten Thomas Meckel, meinen Kollegen, auch eingeladen, als ich das Fellowship mit Stella und Viv Lennart hier hatte. Als Mentor eingeladen, um uns noch so mehr in diese Sound-Interaktionsthematik einzubinden. Mhm. Thomas als Medienkünstler arbeitet eben auch schon länger an Settings, in denen Improvisation eine Rolle spielt mit Medien. Ist ein großer Science-Fiction-Fan und hat Lust auf so ja, interaktive Räume auch. Und das passte sehr gut. Und Thomas und ich kommen beide ein bisschen mehr aus dem Sound. Mhm. Und wir hatten auch nach meinen ganzen visuellen Arbeiten den Wunsch, eigentlich mal wirklich eine VR-Arbeit zu machen, wo man sich nur auf den Sound konzentriert. Cool. Weil wir kennen das auch vom Theater. Es läuft ein Video im Hintergrund und alle anderen Dinge sind ausgeschaltet, weil wir auf Video oder auf Bilder nur mal stärker reagieren. Und genau, Thomas und ich haben uns dann nach meinem Fellowship zusammengesetzt und ein bisschen überlegt, was könnten wir mal für einen interaktiven Raum bauen. Und Thomas hat Schuhe entwickelt, die mikrofoniert sind. Mhm. Das heißt, ich ziehe mir zu Beginn von Sona, der VR-Installation, ziehe ich mir Schuhe an, die mikrofoniert sind und die über Funk Signale an unseren Computer schicken und diese Signale können wir dann wieder auf Funkkopfhörer geben. Mhm. Plus zusätzlich werden die Personen, die in die Installation laufen, getrackt und je nachdem, wo sie sich im Raum befinden, gibt es quasi interaktive Sounds, die wir natürlich nicht sehen, weil sie einfach nur auf den Kopfhörern quasi existieren und die Schritte verändern sich. Während man am Anfang zum Beispiel den Direktsound der Schritte hört, verändert sich das zu anderen Sounds wie Gummistiefel auf Parkettboden und später steuert man damit ein Drumset oder was auch immer. Also wir haben da unendlich viele Möglichkeiten. Und das ist erstmal so unser technischer Tryout. Wir haben dann irgendwann angefangen zu überlegen, wer sind dann eigentlich ExpertInnen für die Navigation ohne Sicht und sind dann darauf gekommen, dass wir total gerne mit Leuten aus der Blinden- und Sehbehindertenkultur, Industrie quasi zusammenarbeiten und haben da jetzt eine Gruppe, die uns quasi als ExpertInnen berät, aber auch richtig Teil des Teams geworden ist. Mhm. Genau. Und unsere Frage ist jetzt so für das Projekt, wie schaffen wir es, einen Raum zu gestalten, in dem man ohne Sicht navigieren kann, aber wie können wir auch einen Raum gestalten, der interaktiv ist und eben auch eine ästhetische Erfahrung darüber bietet. Also was du jetzt gehört hast, war ja auch sehr bisschen wie das Beispiel von Einparkhilfe und noch nicht so wirklich ein designter, ausformulierter, ästhetischer Raum, aber ja. Das sind dann quasi so ein bisschen die nächsten Steps für uns.
Ja, ich kann mir das immer gar nicht vorstellen. Erstmal, wie man auf die Ideen für diese Projekte kommt und wie man dann anfängt und das alles umsetzt und keine Ahnung, was dann passiert, bis es dann letztendlich soweit ist und ich dann die Kopfhörer aufbekomme und nur mit Sounds durch ein Labyrinth finden kann. Also diesen ganzen Prozess, da habe ich einfach immer irgendwie gar keine Vorstellung von. Es würde jetzt wahrscheinlich aber auch zu weit gehen, das zu erklären.
Wie man da drauf kommt?
Ja, wie man darauf kommt, kannst du ja vielleicht gerne mal erzählen.
Ja, also einfach tatsächlich aus dem Wunsch, so einen wirklichen klanglichen Raum zu gestalten und dann Ja, auch so die Frage, was wollen wir eigentlich in unserer Umgebung so um uns herum haben? Also wir gestalten ja ganz viel unseren visuellen Raum, hängen Dinge auf, stellen Desktop-Hintergründe ein, was auch immer. Mhm. Und klanglich bewegen wir uns da meistens sehr stark in so Presets, also vorgefertigten Schablonen so ein bisschen. Und das finde ich auch total spannend zu gucken, so wie würde ein Raum klingen, wenn man ihn wirklich selber designen kann. So, und ich glaube, da passiert auch gerade, ohne dass wir es merken, technisch relativ viel. Also wenn man jetzt zum Beispiel überlegt, vor 10 Jahren waren Noise Cancelling AirPods noch kein Thema und jetzt irgendwie gibt es schon eine totale Immersion. Wenn ich in einem Zug sitze, gibt es eine totale Immersion auf das, was ich hören möchte und so.
Ja.
Und solche Inputs, die man ja jetzt gerade dann eher von großen Tech-Firmen dann bekommt und so als Produktlösung, halt auch zu gucken, was machen wir daraus und was wollen wir quasi so gestalten?
Wie ich gerade schon gesagt habe, bist du Komponist und Soundkünstler. Was genau sind denn deine Aufgaben jetzt jeweils konkret in den beiden Projekten?
Genau, also ich komme aus der Musik. Ich habe elektronische Komposition studiert. Das ist ja auch so neue Musik gepolt, aber ich habe das schon immer mit dem Wunsch gemacht, eigentlich Theater zu machen, Theatermusik zu machen. Und meine Aufgabe, ähnlich wie bei Thomas jetzt in dem Projekt, sind relativ gleich verteilt. Wir lernen beide die ganzen Softwarekomponenten, die wir dafür brauchen, haben dann immer wieder Support von Experten, die das beruflich machen, wie zum Beispiel Leute wirklich konkret aus der Gaming-Industrie. Mhm. Und wir in dem Projekt teilen wir uns das sehr stark. Also während das jetzt so bei meinem Fellowship mit Stella und Viv ganz klar so war, dass die natürlich visuelle Komponenten eher gestalten und ich mit Viv dann zum Beispiel Musik mache und ich mich dann aber um die Soundinteraktion kümmere, ist das jetzt in dem Projekt Besona sehr viel gleicher aufgeteilt. So, wir machen das gerade so, du bist ja eben durch unser erstes Tryout gelaufen, dass wir quasi uns kleine Mini-Levels auch bauen, die gegenseitig gestalten, gegenseitig ausprobieren und dann zusammen reflektieren und überlegen, wie könnte man das noch weiterentwickeln.
Verstehe.
Und für die ästhetische Erarbeitung von Sona ist vielleicht noch interessant, wir arbeiten gerade mit Elisa Kühnel auch zusammen, das ist eine Stimmkünstlerin aus Köln, die hat einen Chor, der heißt Glossa und Glossa ist ein Chor, der vor allem ein Geräuschchor ist und das macht nämlich sehr ähnlich das, was wir gerade in Sona probieren, arbeitet mit Klangflächen, mit Geräuschen, aber auch mit Interaktion im Raum und wir haben jetzt die letzten Wochen bei den Glossa-Chor-Proben sehr stark probiert, wie das, was wir uns in VR vorstellen, mit einer Person zieht sich eine Augenbinde auf und die anderen Personen, der Chor versucht quasi das, was am Endeffekt der Computer macht bei Sona, physisch nachzustellen. Das heißt, wir haben Leute an den Wänden positioniert und halt Feedback gegeben, Geräusche gegeben, haben geguckt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Sona mit Chor und Sona vom Computer aus gesehen.
Und was war der Unterschied?
Sona als Chor mit dem Glossa-Chor, der macht automatisch Dinge, die ein Computer natürlich nicht macht. Zum Beispiel haben die Chormitglieder Belangen, dass man nicht, wenn man schnell läuft, gegen die Wand läuft.
Ja.
Das heißt, wenn ich sage jetzt, ich mache ein Piep, Piep, Piep als Geräusch, wenn du einer Wand näher kommst und war vielleicht die Absprache und man kommt einer Wand mit Geschwindigkeit näher, machen die Kollegen Piep, 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 anstatt zu sagen, wie der Computer, der erstmal nur Piep, Piep, Piep neutral das macht. Und so die Vorstellung, dass quasi der Raum ein Belangen hat und ja,
verstehe.
Genau, das ist natürlich bei Menschen anders, automatisch.
Und setzt ihr das dann auch in eurem Projekt fürs Ergebnis um?
Also das ist der Plan gerade. Also wir haben so, das war wirklich als Tryout, so stand es im Raum und haben gemerkt, das gibt irgendwie total viele Synergien und wir haben total Lust, das noch weiterzumachen und wir haben jetzt für die nächsten Wochen auch Workshops geplant, sowohl mit dem Chor als auch mit quasi unserer blinden, sehbehinderten Experten-Community.
Mhm.
Dass wir da probieren über Tryouts und sowas, also durch das analoge Nachstellen unserer Sona-Arbeit quasi noch neue Ergebnisse zu liefern und stehen zum Beispiel auch Überlegungen im Raum, später Chor-Samples, also Soundaufnahmen noch von dem Chor zu machen und die dann in unser Projekt einzubauen.
Mhm. Ja, das ist ja hier die Akademie für Theater und Digitalität. Und dann stellt man sich ja immer die Frage, was haben denn die ganzen Projekte, die hier erforscht werden, überhaupt mit Theater zu tun? Das kann ich mir häufig gar nicht so vorstellen und ich denke mal, die Hörenden auch nicht unbedingt immer. Wie ist da eure Vision? Also was glaubst du zum Beispiel, kann das klassische Theater, so wie wir es jetzt gerade kennen, eure Ergebnisse dann irgendwie nutzen später oder wird das mit eurem Projekt vielleicht eher eine ganz andere Form von Theater? Mhm. Was ist da so eure Vorstellung im Idealfall für die Zukunft?
Ich glaube, dass klassische Theater kann bestimmt Teile unserer Tools benutzen, die wir erarbeiten. Ich glaube, da muss man erstmal drüber nachdenken, was der Unterschied zum klassischen Theater ist. Momentan arbeiten wir in einer Single-Player-Erlebnis, also momentan geht eine Person in diese Installation. Mhm. Wir werden das höchstwahrscheinlich, nicht bis Sommer, aber langfristig auch skalieren, sodass das viele Personen werden. Und dann sind wir wahrscheinlich so genremäßig ein bisschen eher an interaktiven Installationen als an klassischer Theaterform. Ich glaube, aber wenn man jetzt nochmal so das Projekt aus meinem Fellowship anschaut, das gibt schon super viele Übereinstimmungen, was halt klassisches Theatermaterial so angeht. Und ich glaube, wir müssen uns auch ganz stark damit auseinandersetzen, wie durch mediale Veränderungen halt Narrative irgendwie neu aufgefasst werden und neu erzählt werden. Und ich glaube, wir sind da auch stark auf einer Suche und inwiefern sich das dann kombinieren lässt, so dass es das wird sich, glaube ich, noch zeigen.
Ja, ich stelle mir gerade so vor, also man sagt ja dann zum Beispiel, ich gehe heute Abend ins Theater, also ich habe jetzt Tickets für die und die Vorstellung und setze mich da hin und bin im Theater. Aber wie ist das dann bei euch? Also sage ich dann, ich gehe jetzt dahin und setze mir die VR-Brille auf und erlebe damit etwas, weil das kann man ja irgendwie nicht vergleichen. Ja. Wahrscheinlich denke ich mir dann, ich gehe jetzt im Rahmen einer Installation dahin, ne, und erlebe das dann, oder?
Genau, also ich glaube auch, dass solche Abende von ich gehe jetzt ins Theater und schaue mir Faust an und dann gehe ich nach Hause. Ich glaube, das passt da natürlich nicht rein. Ich glaube vielmehr, dass man das also vielleicht so begreifen kann wie ein Museum. Also ich gehe da hin und schaue mir mehrere Arbeiten an. Ich glaube, solche Formate funktionieren ganz gut. Ich meine, es ist jetzt der Unterschied zwischen so einer interaktiven Installation ist ja oft oder im Vergleich zu einer Performance, es hat jetzt nicht so einen ganz klaren Anfangs- und Endpunkt. Mhm. Und dadurch ist es natürlich viel schwieriger zu planen, ey, wann kommt man, wann geht man wieder. Aber wir zeigen das jetzt tatsächlich im Ende August und Anfang September auf einem Symposium. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant. Das heißt das Avengers Symposium. Avengers ist eine Gruppe, die freie Szene, Theater, Performance-Arbeiten beraten für mehr Zugänglichkeit. Und das wird ein Symposium sein, wo Avengers, von denen ich auch Teil bin, ihre Arbeit vorstellen und die Ergebnisse ihrer Arbeit. Sprich, wir sind eine große Gruppe aus ExpertInnen. Geleitet wird das von Saskia Rudert und Theresa Hupp. Und wir sind eine große Gruppe, wo ExpertInnen dabei sind mit verschiedenen Einschränkungen. Und es geht quasi darum, dass AkteurInnen aus der freien Szene zu uns kommen können und sagen können, hey, wir wollen eine Audiodeskription haben. Mhm. Auf was müssen wir denn da achten? Und man denkt immer so, ja, Untertitel, Audiodeskription, das ist relativ überschaubar. Wenn man einmal anfängt, sich mit Barriereabbau im Theater zu beschäftigen, merkt man, das ist nicht so.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch hier im Theater ein großes Thema. Ja. Und ja, dazu gehört einfach mega viel.
Und genau, wir stellen da unsere Arbeit vor. Mhm. Und es gibt mehrere szenische Arbeiten und performative Acts, aber eben, wir haben mehrere Räume und Sona läuft halt in einen der Räume quasi einen großen Zeitraum. Mhm. Und ich glaube, das ist ein total gutes Setting für so einen Start, also für jetzt unser Projekt, weil ich glaube, wir haben dadurch die Chance, mit AkteurInnen auch im Vergleich zu einer Premiere wirklich Zeit zu verbringen. Die können das ausprobieren, es gibt keinen Druck von Anfang und Ende. Mhm. Wir können damit ins Gespräch kommen und können das quasi direkt auch diskursmäßig auf diesem Symposium eben verhandeln. Und ich glaube, da passt Sona irgendwie total gut rein.
Wo genau ist das? Kann da jeder einfach hinkommen?
Da kann jeder hinkommen. Das ist im Freie Szene-Theater Barnes Crossing in Köln. Mhm. Und am 31.08. und 1.09.
Mhm. Und wo kann man sonst noch was von dir sehen oder hören?
Ich habe mehrere freie Szene-Theaterprojekte am Laufen. Da sind wir gerade jetzt mehr oder weniger schon in der Sommerpause. Wir hatten jetzt gerade eine Premiere am Hoch-X-Theater in München und dann erst wieder ab September. Vielleicht können wir das auch verlinken.
Ja, ich verlinke das am besten im Beitragstext auf Social Media. Mhm. Das heißt, du machst auch noch viel Theater. Also du arbeitest auch noch als Komponist. Möchtest du da ein bisschen über die Arbeit erzählen?
Voll gerne. Also es wird gerade tendenziell ein bisschen weniger, weil ich also diese Digitaltheaterprojekte dann auch viel Zeit rauben. Aber das ist das, also auch meine Haupteinnahmequelle tatsächlich, als Theatermusiker zu arbeiten. Und ich genieße das total, weil man halt so viele Gewerke hat, mit denen man arbeiten kann. Das ist auch mein liebster Case ist, ich werde eingeladen in eine konzeptuelle Erarbeitung und kann mit BühnenbildnerInnen, Schauspielern, Dramaturgen etc. relativ früh schon planen, was ist für die Produktion wichtig. Mhm. Im Vergleich zu, oh, wir haben ja das Stück fast fertig, kannst du uns sowas komponieren wie oder produzieren, das klingt wie so und so und so. Also macht mir dann natürlich nicht so viel Spaß. Mhm. Genau, ich mache das jetzt seit 6, 7 Jahren und habe auch eigentlich schon so ein bisschen vor dem Studium gewusst, dass ich Bock habe auf Theatermusik. Mhm. Genau.
Und was begleitest du gerade so für Stücke oder bei welchen Stücken hast du zuletzt mitgewirkt?
Ich habe vor allem eine Gruppe, das ist das S. Rudert und das Identity Team. Das ist eine Gruppe, die sich gebildet hat um Saskia Rudert. Saskia Rudert ist eine Performance-Künstlerin aus die ja von der Volkwagen kommt und aus dem Physical Theater kommt. Und freie Szene-Theater, sprich, wir haben viel an freien Häusern produziert, wie zum Beispiel bei dem FFT in Düsseldorf oder haben ja auch schon Arbeiten im Depot beim Favoritenfestival in Dortmund gezeigt. Mhm. Und da sind wir jetzt, glaube ich, haben jetzt schon so 4, 5 Produktionen die letzten 6 Jahre gemacht. Unterschiedlichster Besetzung, viel Saskia als Solo-Künstlerin auf der Bühne. Ich habe mit Saskia eine sehr enge Zusammenarbeit, was musikalische Sachen angeht. Wir haben auch eine EP zusammen gemacht unseren Sounds, die wir in den Stücken produziert haben. Und wir haben eine sehr soundlastige Theatersprache, glaube ich, so gefunden. Und dann verschiedene Tanztheaterkollektive, in denen ich auch immer wieder aktiv bin, aber auch ab und zu halt Stadttheaterprojekte. Genau, sehr unterschiedlich.
Ja, interessant. Ja, dann würde ich jetzt einfach mal in unsere Kategorien starten, die wir immer am Ende einmal durchgehen. Du gehst ja privat bestimmt auch ab und zu mal ins Theater, schaust dir Theatervorstellungen an. Mhm. Gibt es da einen Moment, wo du sagst, bei einem Theaterbesuch ist das immer mein Lieblingsmoment? Also so ein Theaterbesuch im klassischen Sinne fängt ja zum Beispiel damit an, ich sehe die und die Produktion kommt oder ich besorge mir das Ticket. Und endet ja eigentlich damit, ich fahre nach Hause und quatsche noch irgendwie über das Erlebte. Hast du in diesem Zeitraum einen Moment, wo du sagst, den mag ich immer am liebsten?
Ich glaube, ganz oft, wenn der erste Sound kommt, freue ich mich. Ja, es gibt noch, ich glaube, da bin ich auch, oder da stumpft man auch nie so ganz ab, weil irgendwie so, also so ein bisschen sowas, wenn Licht angeht und sich so eine Gruppe beruhigt, also die Zuschauenden so beruhigt und so dieser Pegel so runterfährt und dann ein Verbund mit irgendwie Licht aus und es geht was los, mag ich schon irgendwie total gerne.
Also eher vorher?
Ja, auch vorher. Ich habe aber auch ich habe jetzt auch drüber nachgedacht, direkt, ob ich den Moment danach, weil ich Theater als soziales Event einfach nach wie vor sehr gern mag, das Reden danach darüber auch nach wie vor ein Highlight ist. So.
Total. Genau, ja. Theater als soziales Erlebnis, wie du jetzt gerade auch sagst. Das ist ja auch so, dass ihr deswegen, wie du gerade meintest, bei eurer Produktion Sona zum Beispiel auch darauf hinarbeitet, dass das eben mehrere Leute gleichzeitig erleben können. Weil das habe ich mir nämlich gerade auch gedacht, dass beim Theater ja eigentlich dieses Gemeinschaftsgefühl immer das Schöne ist.
Voll.
Und ja, dann wäre es ja auch voll schön, wenn man dann gemeinsam eben durch das Labyrinth gehen könnte zum Beispiel und das irgendwie gemeinsam erlebt und nicht alleine. Weil ich glaube, dieses Gemeinschaftsgefühl ist ja auch gerade bei Theater total wichtig.
Ja, absolut, voll. Und vor allen Dingen wir haben ja auch in so einer, zum Beispiel in Sona dann die Möglichkeit, wie gestalten wir wirklich auch das Gemeinsame. Wir sehen ja nichts in der Sona, aber wir haben schon viele, viele Fragen uns gestellt, also welche Sounds man für den anderen macht. Und klinge ich genauso für mich selber, wie ich für andere klinge. Oder also so, das sind ja Fragen, die wir, wo ich jetzt keine Antwort drauf habe, aber die wir uns noch stellen werden und wo wir noch zu Ergebnissen oder Tryouts so kommen werden. Mhm. Und da freue ich mich total drauf. So. Wie toll ist das, wenn man aus einer Installation rausgeht und sagt, boah, du bist mir viel zu nahe gekommen, du hast so und so geklungen und du sagst so, nein, ich habe so nicht geklungen.
Ja, ich kann mir das auch total gut vorstellen, dass dann dahinterher viel Austausch entstehen kann. Das wäre auf jeden Fall sehr cool. Ja, dann haben wir am Ende immer noch Entweder-Oder-Fragen. Mhm. Gehst du als Zuschauer lieber ins Schauspiel oder ins Musiktheater?
Ins Schauspiel.
Ach krass, obwohl du so viel mit Musik arbeitest. Ja. Interessant. Und wie ist das dann, wenn du dir Produktionen anschaust? Achtest du dann ganz genau auf die Musik und den Sound oder kannst du da auch mal abschalten und es einfach nur genießen?
Es hängt sehr, sehr davon ab, ob das was ist, was nah an mir dran ist, glaube ich. Ich glaube, wenn ich so merke, boah, das hat so viele Schnittmengen mit dem, was ich mache, ich glaube, dann werde ich ganz kritisch bestimmt und gucke so genau hin und entscheide auch so eher so, vielleicht so die extremere Wege, ist das jetzt gut, finde ich das gut oder finde ich das nicht so gut? Mhm. Und es gibt, glaube ich, Settings, vor allen Dingen, wenn ich Theaterform oder ästhetische Sprachen nicht so kenne, wo ich mich viel mehr gehen lassen kann.
Okay, aber da denkt man dann schon ab und zu, ja, das hätte ich vielleicht eher so gemacht.
Auf jeden Fall. Ich denke auch super oft darüber nach, hey, wo sind die Lautsprecher angebracht und wie halt der Sound oder wie sind die Mikroports eingestellt? Also das ist, also ich glaube, da ist man total berufskrank. Oder man merkt das auch immer, wenn man jetzt auf Gastspiel ist, wenn ich mit meinem Kollegen Jan, Lichttechniker-Kollege, in den Raum gehe, ich klatsch erstmal, guck nach dem Hall und der guckt erstmal an die Decke, was alles hängt. Also wir sind natürlich da irgendwie drauf gepolt. Aber das ist nicht nur im Theater, sondern es ist auch im Alltag so, dass man einfach sensibler, glaube ich, dafür wird. So.
Und wenn du in eine Produktion involviert bist, guckst du dir die nach der Premiere dann nochmal an?
Ja, es kommt auch oft vor, dass ich teilweise noch mit sogar auf Tour bin.
Ach, cool.
Also weil ich mag es total gern wirklich von Ideenfindung bis auch, wie setzen wir das technisch um und wie fahren wir zum Beispiel gemeinsam Cues und wie können Übergänge sein, so dass man zum Beispiel einen Track hat, der startet, dann kommt der in einen Loop, ohne dass die Zuschauenden das merken und dann arbeite ich wieder auf einen Cue von Schauspieler XY, so dass es dann weitergeht und so. Und dadurch, dass ich da sehr, sehr eingebunden bin, gucke ich mir oft die Sachen noch an, habe auch oft so Übergaben dann, also sprich, wenn andere Leute es dann auf Tour machen. Genau, und ich gucke mir auch voll gerne Stücke an. Ich hatte jetzt vor 2 Wochen das erste Mal ein Erlebnis, wo ich bei einer Premiere nicht dabei sein konnte und es danach 2 Wochen auf Gastspiel sehen konnte, was sehr, sehr spannend auch war.
Dann ist mir jetzt gerade direkt noch eine Entweder-Oder-Frage eingefallen, wo du sagst, lieber auf Tour sein mit einer Produktion oder lieber länger oder fest an einem Haus?
Tour macht voll Spaß, ist aber auch wirklich super anstrengend. Ja. Und ich glaube, also ich meine, es klingt wie so ein alter Mann oder alter Mensch, aber ich habe irgendwie gerade ein bisschen mehr Bock auch auf an einem Ort.
Na okay, verstehe. Da du, wie du meintest, hier auch häufig bis nachts forscht, bist du eher ein Morgen- oder ein Abendmensch?
Morgens.
Morgenmensch?
Ja, voll. Jetzt in der Produktion sind wir relativ früh immer am Start. Es lag jetzt vor allem daran, dass auch unser Programmierer auch da war, der quasi uns bei ein paar spezifischen Fragen hilft. Und der hat halt einen 9-to-5-Job. Und okay, wenn der halt erst um 18 Uhr dann aus Düsseldorf hier ist, dann ist es halt schnell 10 Uhr.
Und dann morgens lieber Kaffee oder Tee?
Schon Kaffee.
Und lieber ein Stück komponieren oder lieber forschen an der Akademie?
Gerade forschen.
Krass, du kannst dich richtig gut entscheiden. Normalerweise sagen immer alle beides. Also sie können sich immer nicht entscheiden, meine GesprächspartnerInnen. Und sagen quasi immer oder. Aber ja, irgendwie, du bist doch voll gut drin. Und letzte Frage. Du hast ja in Köln studiert.
Ja.
Eher Köln oder eher Dortmund?
Lieber Köln.
Das habe ich mir irgendwie gedacht.
Ja, also ich habe ja 5 Monate hier gewohnt. Und ich glaube, man kann in Dortmund eine voll gute Zeit haben. Es ist halt, man ist ja nicht nur zum Arbeiten, sondern man lebt ja auch. Es ist natürlich irgendwie so. Ich bin schon ein sozialer Mensch und ich vermisse einfach meine Friends.
Ja, okay, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, dann würde ich sagen, ich schreibe, wie gesagt, den Link zur Veranstaltung in Köln in den Beitragstext auf Social Media, damit ihr da alle hingehen könnt und Zona ausprobieren könnt. Ich kann sagen, es lohnt sich auf jeden Fall. Das war ziemlich cool. Probiert das mal aus. Und dann bedanke ich mich bei dir für deine Zeit.
Danke dir.
Danke, dass du zwischen ja, Forschung und Projekten und Komponieren mit mir gesprochen hast. Und auch nochmal, dass ich vorhin das Projekt Sona ausprobieren durfte. Das war wirklich cool. Und ja, auch sehr cool, dass du wieder den Weg zurück nach Dortmund gefunden hast. Ja, und euch danke ich wie immer fürs Zuhören. Folgt gerne diesem Podcast und auch dem Theater Dortmund auf Social Media. Schreibt dem Theater Dortmund gerne auf Instagram euer Feedback, wie ihr den Podcast hier findet, was wir verbessern können oder wen wir mal einladen sollen in diesen Podcast. Und ja, dann freue ich mich wie immer, wenn ihr in 2 Wochen wieder reinhört. Bis dann!